Vollkontakt, Demokratie und Kampfsport, so nennt sich das Modellprojekt, das 2020 gestartet ist. Vollkontakt will Präventionsarbeit leisten gegen rechte Strukturen und menschenfeindliche Einstellungen in der Kampfsportszene. Und da würde ich gleich mal fragen, um welche Art von Kampfsport handelt es sich da? Welche Kampfsportarten sind denn für die rechte Szene besonders interessant?
Naja, insbesondere militante Neonazis trainieren die Kampfsportdisziplinen, die sie auch im Straßenkampf benutzen können. Das heißt, insbesondere Boxen, Kickboxen und Mixed Martial Arts sind für sie von Belang. Und genau die drei Disziplinen wurden auch auf den Neonazi-Kampfsport-Events, dem Kampf der Nibelungen und dem sogenannten TIVAZ, angeboten. Insofern konzentrieren wir uns in dem Projekt auch auf diese drei Disziplinen und deren Verbände. Allerdings haben wir die ganze Kampfsportlandschaft auch als Ganzes im Blick, denn Kampfsport ist ja ein Oberbegriff für ganz verschiedene Disziplinen, wo es auch noch um Karate geht, um Taekwondo, um Judo und ich könnte noch viele weitere aufzählen. Wir sprechen also von einer sehr, sehr breiten Sportlandschaft.
Jetzt haben Sie gerade Kampf der Nibelungen gesagt. Können Sie das nochmal beschreiben? Was ist das genau für ein rechtes Event?
Zum Hintergrund, es ist gar nicht neu, dass militante Neonazis kämpfen trainieren. Ihre Ideologie ist grundlegend gewaltvoll. Es gibt eine lange Geschichte extrem rechter Gewalt, auf die man sich auch vorbereitet. Aber erst in den vergangenen 10 Jahren haben Neonazis begonnen, wirtschaftliche Unternehmen aufzubauen, um aus dieser Gewalt auch finanziell Verdienste zu ziehen und eigene Strukturen aufzubauen. Und ganz wichtig dabei ist der Kampf der Nibelungen, der 2013 gegründet wurde als kleines, geheimes Neonazi-Kampfsport-Event und in den späteren Jahren bis 2018 anwuchs zum größten Kampfsport-Event der militanten Neonazi-Szene in Gesamteuropa. Nun ist es nicht nur ein Kampfsport-Event, sondern dahinter versteckt sich ein ganzes Netzwerk an militanten Neonazi-Gruppen und an Kleidungslabels, die sich Kampfgemeinschaft nennen, die Geld verdienen mit Sportausrüstung, die Kampfsport-Trainings abhalten und sich international vernetzen. Insofern ist der Kampf der Nibelungen als Organisation und als Event, auch als Kleidungsmarke, sozusagen das Flaggschiff des Kampfsportbooms in der militanten Neonazi-Szene der vergangenen Jahre.
Jetzt haben Sie gerade angesprochen, dass die Neonazi-Szene eben den Kampfsport auch durch Merchandise-Verkauf nutzt, um sich zu finanzieren. Was sind denn noch andere Gründe, jetzt den Kampfsport zu nutzen? Was wird da noch so intendiert dahinter?
Na, der Kampfsport erfüllt für die Neonazi-Szene ganz verschiedene Funktionen. Zum einen, wie schon erwähnt, gibt es sehr viel Gewalt in der Szene, die man nutzen kann, auf die man aufbaut. Das heißt, diese Gewalt wird dort auch trainiert. Ich spreche mittlerweile auch von einer Professionalisierung rechter Gewalt, weil es einige militante Neonazis gibt, die sich eine Existenz aufgebaut haben als Kampfsporttrainer oder als Betreiber eines Kampfsportstudios. Zweitens geht es um Finanzierung. Wenn man ein Kampfsportstudio betreibt, wenn man eine Kleidungsmarke betreibt, wenn man Tickets verkauft für eine Kampfsportveranstaltung, verdient man damit Geld und kann damit auch die eigenen Strukturen finanzieren. Drittens geht es um Rekrutierung. Die Szene versucht, insbesondere gewalttätige, gewaltaffine junge Männer, die nationalistisch gesinnt sind, tiefer in die Szene reinzuführen und sozusagen zu rekrutieren für militante Gruppen. Das sind alles Funktionen, die der Kampfsport für die militante Rechte erfüllt. Gewalttraining, Finanzierung, Rekrutierung.
Jetzt haben Sie auch schon ganz viel zur Gewalt gesagt. Der Hintergrund des Projekts Vollkontakt ist ja die Prävention von rechtem Gedankengut in der Kampfsportszene. Mich würde noch so interessieren, inwiefern gibt es denn da auch Zusammenhänge oder auch Unterschiede vielleicht im Gedankengut in Kampfsportdisziplinen und zwischen und zu rechten und faschistischen Ideologien?
Na, die zentrale Frage an dieser Stelle lautet immer: Wie wird Kampfsport mit Werten gefüllt und interpretiert? Führt man Training sehr autoritär durch, sehr unter dem Ideal eines fast soldatischen Härteideals? Es geht die ganze Zeit um Gewalt und dadurch darum, sich durchzusetzen. Dann sprechen wir teilweise auch von einer toxischen Trainingskultur, die zweifelsohne für männerbündische Gewalttäter sehr interessant ist. Oder, und das wäre der positivere Teil, sprechen wir von einem Spiel der Körper. Geht es darum, auch sich technisch weiterzuentwickeln, eine solidarische Trainingskultur zu entwickeln, wo alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Sexualität, ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion mittrainieren können. Wir können letztendlich immer festhalten, Neonazi-Kampfsportgruppen sind immer männerbündische Gewaltgruppen. Das heißt, Frauen, Homosexuelle, gar Migranten dürfen dort eigentlich nie mittrainieren. diese beiden Pole schließen sich gegenseitig aus. Insofern, wenn man Kampfsport autoritär auslegt und ein sehr starkes Härteideal zelebriert, dann ist er definitiv auch anschlussfähig für rechte Vorstellungen von Gesellschaft.
Da würde ich dann gleich direkt anschließen mit so extremen Kampfsportarten wie zum Beispiel Thai-Kickboxen oder Mixed Martial Arts. Mixed Martial Arts, kurz MMA, ist ja ein Vollkontakt-Kampfsport, bei dem es eine Mischung aus verschiedenen Kampfsportarten eingesetzt wird und dabei ist es das Ziel, den Gegner K.O. zu schlagen. Welche Bedeutung hat denn jetzt spezifisch Mixed Martial Arts für die rechte Szene?
Die Bedeutung von MMA, wie es in der Kurzform heißt, ist eine spezielle, denn MMA ist meines Erachtens oder unseres Wissens der aufstrebendste Bereich innerhalb dieser ganzen Disziplinen auf dem Kampfsport. Dafür ist vor allem die US-amerikanische UFC verantwortlich. Die nennt sich Ultimate Fighting Championship. Das ist die größte Promotion, man könnte auch sagen, der größte Eventveranstalter in MMA. Dazu gehören auch Fernsehshows, dazu gehören Videospiele. Die haben also ein ganzes Imperium rund um Mixed Martial Arts aufgebaut, was großen kommerziellen Erfolg zeigt in den USA. Die Antrittsgagen sind teilweise höher als im Boxen und die mediale Aufmerksamkeit mittlerweile auch. Das hat einen Boom innerhalb dieser Kampfsportlandschaft bewirkt, der Erfolg der UFC, an den sich auch Neonazi-Akteure anzudienen versuchen. Das Logo des Kampfes der Nibelungen beispielsweise ist nicht zufällig in der Art, wie es gelayoutet ist, mit sehr dicken, sehr leicht schräg gestellten Buchstaben angelehnt an das Logo der UFC. Insofern sieht man auch hier, wie Neonazis versuchen, an einem, ja, an einem Teil der Jugendkultur, der gerade wächst, teilzuhaben, dort Einfluss zu gewinnen und eben auch für die eigene Rekrutierung zu nutzen.
Dann würde ich jetzt auch mal auf das Projekt Vollkontakt zu sprechen kommen. Jetzt haben wir ja schon gesprochen über rechte Einstellungen im Kampfsport. Das Ziel von Vollkontakt ist die Prävention menschenfeindlicher Einstellungen im Kampfsport und auch die Verankerung von Demokratie. Wie sieht denn da die tägliche Arbeit aus?
Wir beraten Kampfsportverbände und Kampfsportstudios in ihrer Arbeit, wenn sie zu den Themen Diskriminierung, menschenfeindlicher Einstellungen etwas tun wollen. Wir müssen dabei immer unterscheiden zwischen Prävention und Intervention. Intervention heißt, dass wir gerne Informationen teilen und weitergeben über zum Beispiel extrem rechte Kleidungslabels. Ja, man kann sich an uns wenden und wenn man Verdacht hat über ein Neonazi-Kleidungslabel, was jemand im Training trägt, was das ist, dann können wir dazu gerne eine Einschätzung abgeben und auch gemeinsam überlegen, wie man dort vorgeht in dem Fall. Das ist sozusagen Intervention. Bei Veranstaltern geht es eher um die Frage, welche Einlaufmusik wird erlaubt, wenn die Kämpfer in den Ring laufen oder in den Käfig? Welche Tattoos sollte man sich genau angucken? Und wie macht man im Vorfeld einer Veranstaltung auch deutlich, wofür man steht? Prävention im eigentlichen Sinne heißt aber eher, dass man sensibilisiert. Das heißt, wir führen auch gerne Workshops durch zum Thema, zur Frage, was ist Diskriminierung? Wie hängt Diskriminierung mit Gewalt zusammen? Und was können zum Beispiel Kampfsportstudios in ihren Trainingsgruppen tun, um dort eine vielfältig solidarische Trainingskultur zu etablieren, wo Menschen verschiedener Identitäten gerne mittrainieren können. Durch welche Maßnahmen kann man das alles fördern? Da geht es um Netzwerke, da geht es auch um die Frage, wie gestaltet man sein Gym, macht man mal eine Abendveranstaltung, also da gibt es ganz verschiedene Maßnahmen, die man durchführen kann. Das ist das, was wir als Projekt anbieten und letztendlich stehen wir in engem Austausch mit einigen Kampfsportstudios, einigen Kampfsportverbänden und auch politischen Entscheidungsträgern, also Politikern aus dem Bereich Sport.
Das heißt, ich verstehe das jetzt so, dass quasi die Arbeit da ansetzt, wo sich quasi Kampfsportclubs oder Verbände an Vollkontakt wenden. Also wendet sich quasi Vollkontakt nicht von selbst an die einzelnen Zentren.
Doch, es passiert beides. Es gibt Kampfsportverbände und Studios, die sich mit Fragen an uns wenden. Und wenn wir selber eine Veranstaltung durchführen oder eine Studie veröffentlichen, was wir regelmäßig tun, dann bewerben wir die natürlich auch entsprechend, sodass möglichst viele Kampfsportakteure und Organisationen darüber informiert werden. Beratungsaufträge allerdings funktionieren nur dann, wenn ein Beratungsnehmer, wie es in dem Fall heißt, also ein Kampfsportstudio zum Beispiel, auch beraten werden will. Denn eine Sache müssen wir zur Abgrenzung auch sagen. Wir haben ja gerade schon über Neonazis geredet. Es gibt einen Teil in dieser Kampfsportlandschaft. Ja, das ist nicht die Mehrheit, das ist ein kleiner Teil. Aber es gibt einen Teil in dieser Kampfsportlandschaft, mit dem arbeiten wir natürlich nicht zusammen, weil er für Fragen von Demokratie und Prävention einfach überhaupt nicht erreichbar ist, sondern weil ihr Ziel darin besteht, junge Männer für politische Gewalttaten auszubilden. Da muss man eine klare Grenze ziehen. Wir wollen mit dem großen Mehrheit der demokratisch gesinnten Kampfsportgyms zusammenarbeiten, was eine, wie gesagt, sehr unübersichtliche Landschaft ist, weil wir über verschiedene Disziplinen reden, um sie darin zu unterstützen, politische Gewalttäter ja auch aus ihren Gyms zu entfernen und grundsätzlich eine diskriminierungssensible Sportkultur zu entwickeln, eine vielfältige Sportkultur.
Wo sind denn die Kampfsportzentren in Deutschland, wo Vollkontakt arbeitet?
Na, insbesondere arbeiten wir in Berlin, auch in Brandenburg, in Niedersachsen und in Leipzig. Zwei Modellstandorte sind Hannover und Leipzig. Vollkontakt selber ist ja angesiedelt in Hannover, das heißt, dort haben wir gute Netzwerke und Leipzig haben wir uns deshalb ausgesucht, weil in Leipzig in den letzten Jahren ja mehrere kritische Entwicklungen zu beobachten waren, weil dort Neonazis Kampfsportgyms aufgemacht haben, weil es dort politische Demonstrationen gab, an denen im Kampfsport ausgebildete Neonazis mitgewirkt haben. Deswegen sind wir in engen Austausch auch mit dem Jugendschutz in diesen Städten.
Jetzt hätte ich noch mal eine Abschlussfrage zur Prävention. Ich muss sagen, ich glaube noch nicht so ganz verstanden. Also es ist so, dass quasi Vollkontakt kontaktiert wird oder auch kontaktiert Kampfsportzentren und dann eben Workshops oder Veranstaltungen zu sensiblem Kampfsport macht. Mich würde halt auch irgendwie interessieren, was genau macht man denn jetzt, wenn jetzt Leute von einem Kampfsportzentrum sehen, okay, da ist jetzt einer, der ist eventuell ein Neonazi. Was genau passiert denn dann?
Ja, das ist wiederum der Bereich von Intervention. Ich habe es ja vorhin erwähnt, Prävention besteht für uns ja vor allem darin, dass Kampfsportstudios in ihrer alltäglichen Arbeit deutlich machen, dass sie für ein vielfältiges Miteinander und für eine solidarische Trainingskultur stehen. Wenn es zu einem Fall kommt, dass jemand den Verdacht hat, dort gibt es einen Neonazi, dann gehen damit bei vielen Kampfsportgyms ja erstmal Fragen mit. Ne? Dann kann man die Logos oder die Tattoos, die Person trägt, nicht ganz richtig einschätzen. Man hat vielleicht auch keine Idee, in welcher Neonazi-Gruppe verkehrt die Person und hat ganz viele offene Fragen. Und dann kann man sich an uns wenden. Die einzelnen Details der Beratungsarbeit ist dann vom Fall abhängig und werden in Hintergrundgesprächen geklärt. Man muss an der Stelle immer sagen, Neonazis im Kampfsport sind ein Problem in Deutschland, sonst würde es unser Projekt ja nicht geben, aber natürlich stellen sie nicht die Mehrheit. Sie sind eine kleine Minderheit, die gefährlich ist, weil sie eine gewalttätige Ideologie vertritt und weil sie sich für politische Gewalttaten persönlich rüsten. Und das sind dann immer die Fälle, die medial bekannt werden, die für mediale Aufmerksamkeit sorgen. Dann gibt es wie letztes Jahr im November bei Querdenken in Leipzig auf einmal eine Menge von 300-400 Neonazi-Kampfsportlern, die Polizei und Presse angreifen und dann gibt es einen Aufschrei. Und natürlich sind das schreckliche Bilder und schreckliche Szenen, die niemand sehen will. Unsere Arbeit arbeiten wir uns nicht daran ab, an diesen 300 oder 400 Leuten, weil die wird man politisch sowieso nicht erreichen. Die große Frage ist ja eher, wie immunisieren wir die große Landschaft an Kampfsport, also Trainierenden, an Kampfsportstudios, an Kampfsportverbänden, dass sie sich so gegen Diskriminierung und politische Gewalt richten, damit diese paar hundert militanten Neonazis in ihrem Sport bestenfalls eigentlich keinen Platz mehr haben. Und dafür braucht es viele Gespräche, dafür braucht es viele Informationen, dafür braucht es konstanten Austausch und dafür braucht es letztendlich Trainerinnen, Trainer und Kampfsportstudio-BesitzerInnen, die in ihrer alltäglichen Arbeit deutlich machen, wofür sie stehen.